Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen. Wenn Eltern ein Kind haben, das beeinträchtigt ist, dann brauchen sie überdurchschnittlich viel Energie, Liebe, Kraft, Zeit. Viele Dinge im Familienverbund gehen nicht und häufig ist das Kind mit Benachteiligung sogar der Grund, dass die Eltern Beziehungen scheitern. Dann ist Hilfe gefragt und die liefert seit über 20 Jahren die Frau, die heute bei uns zu Gast ist. Petra Moske ist eine von zwei Gründerinnen von Nestwärme e.V. Herzlich willkommen Ihnen.
Ja, herzlich willkommen, Herr Schreil.
Ja, Sie nehmen mich quasi in die Arme.
Aber sowas von.
Da merkt man schon, also Sie sind wahrscheinlich gern die Frau, die guten Tag, willkommen, schön, dass Sie da sind, sagt. Also Sie nehmen mir das Heft fast aus der Hand.
Also ja, wir leben wirklich eine Willkommenskultur. Mhm. Das gehört zu unserer Haltung.
Mhm. Wenn ich Nestwärme höre, Frau Moske, das klingt für mich nach liebevoll, das klingt nach Geborgenheit, nach eben dieser Umarmung, die Sie jetzt schon, obwohl Sie zugeschaltet sind, aus Trier gemacht haben. Das klingt nach Nähe. Was empfinden Sie denn bei diesem Wort Nestwärme?
Ja, ich empfinde das ähnlich wie Sie und möchte noch das Wort Mindesttemperatur ergänzen bei Nestwärme, das eben Menschen brauchen, damit sie gesund und stabil durch ihr Leben kommen. Und gerade, wie Sie es ja auch angekündigt haben, wenn Menschen durch Ereignisse eben aus ihrem Nest geschleudert werden, dann brauchen sie diese Nestwärme umso mehr. Mhm. Und ganz besonders auch die Kinder.
Über diese Mindesttemperatur können wir gleich sprechen. Petra Moske hat vor über 20 Jahren den Verein Nestwärme gegründet, um Familien, Mütter und Väter zu unterstützen, wenn sie Hilfe mit ihren chronisch kranken oder behinderten Kindern brauchen. Erklären Sie es uns mal bitte, Frau Moske. Sie haben gerade gesagt, Sie sorgen für die Mindesttemperatur. Wie geht das?
Ja, wenn sozusagen ein Lebensplan verändert wird oder ein Schicksalsschlag in eine Familie einschlägt oder einen Menschen trifft, dann bedeutet das für Menschen Schmerz, Trauer, Verzweiflung, Angst und auch von einem Gefühl, dass das nicht mehr aufhört. Und diese Familien haben sich ja das, was passiert ist, nicht ausgesucht. Der Lebensplan ist von heute auf morgen verändert und das bedeutet, dass diese Familien alleine gelassen sind und Hilfe und Zuwendung brauchen. Und wir organisieren mit natürlich auch noch vielen anderen einen Teil dazu, dass Familien gestärkt werden, entlastet werden und stabilisiert werden.
Wie genau sehen diese Teile denn aus? Was konkret machen Sie?
Also wir haben hier in Trier eine inklusive Kita, also Krippe, wo wir Kinder mit schwersten Erkrankungen, also auch Hospizkinder, aufnehmen mit gesunden Kindern und denen beiden also schon ganz früh ja sozusagen sie fühlen und lernen lassen, dass das Anderssein eine Normalität ist. Und dass füreinander Sorgen ein wichtiges Gut für unsere Gesellschaft ist. Dann, ja.
Ja, und ich stelle mir das auch vor, dass Sie so Leitplanken festlegen müssen, oder? Weil Sie können ja die Schere nicht bis ins Unendliche öffnen. Wo geht Ihre Hilfe denn los und wo hört sie auf?
Also uns sind jetzt Schranken nicht wirklich bewusst. Die Schranke entsteht da, wo Eltern sich trauen, ihre Kinder in unsere Obhut zu geben, zum Beispiel in die inklusive Kita. Und dann nehmen wir jedes Kind auch auf. In der Kinderintensivpflege und im ambulanten Hospizdienst ist es ja so, dass wir in die Familien gehen und die Familien zu Hause aufsuchen. Und das betrifft dann in aller Regel tatsächlich, wenn das die Schere ist, die Kinder, die mit Beatmungsgeräten nicht mehr aus dem Haus können, weil sie an Schläuche angebunden wie auf einer kleinen Intensivstation zu Hause leben.
Wie organisieren Sie das? Das klingt nach vielen Menschen aus verschiedenen Bereichen, Fachleute.
Ja, wir haben ein Potpourri an Experten von Kinderintensivkrankenschwestern, von Pädagogen, Psychologen, Heilerzieher, auch anderen Berufsgruppen, die genauso wichtig sind für die Versorgung der Familien, weil sie helfen, Aufmerksamkeit zu schaffen. Denn eine große Aufgabe von uns ist es ja, auf die großen Sorge und Nöte der pflegenden Angehörigen, sprich der pflegenden Eltern, auch aufmerksam zu machen.
Und diese pflegenden Eltern, die da kommen, können Sie die mal beschreiben, in was für einem Zustand kommen Familien, Väter, Mütter zu Ihnen? Wie sind die seelisch und körperlich drauf? Müssen Sie da wahrscheinlich ja auch diese Mindesttemperatur irgendwie erfüllen und erfragen?
Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Familien und Eltern, die fühlen sich anfangs sehr stabil. Und die merken erst im Laufe der Zeit, wie anstrengend das ist. Denn Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ein schwerkrankes Kind, zum Beispiel nach Wachkoma, nach einem Unfall oder eine Querschnittslähmung nach einem Unfall. Also eine richtig schwere Erkrankung. Das heißt, das Kind ist 24 Stunden auf Hilfe angewiesen. Und das bedeutet tatsächlich jede Stunde, jede Minute achtsam mit Ihrem Kind umgehen, weil es sonst Tod bedeuten würde. Und das stresst total. Das heißt, wir versuchen, da mitzuhelfen, dass Eltern auch nachts schlafen können, dass sie die Kraft haben, um tagsüber die Mindesttemperatur zu geben. Mhm. Und das tun die Eltern. Sie nehmen ja ihre Kinder an. Und es gibt aber dann auch die anderen Eltern, die nehmen sich ganz früh Hilfe in Anspruch und lernen ganz früh auch abzugeben. Und das ist auch gut so, denn dann kann man ja auch erst dieses gemeinsam miteinander leben, wenn Eltern auch abgeben können.
Wann ist denn früh? Also wann ist der richtige Moment, auf sie zuzukommen? Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch eine Schwierigkeit ist für Eltern, die betroffen sind, sich zu öffnen, an ganz fremde Menschen zu wenden und zu sagen, wir bräuchten Unterstützung.
Ja, das ist tatsächlich eine Hürde. Die ist für jeden Menschen eine Hürde, der einen Schicksalsschlag erlitten hat und auch in einer Krisensituation ist. Und wir möchten ja auch heute hier gemeinsam dafür mithelfen, dass sich mehr Eltern und auch Menschen trauen, sich Hilfe anzunehmen. Sie fragen, was ist früh? Am besten ist natürlich schon direkt, wenn Sie eine Diagnose haben. Was ich eben gesagt habe, zum Beispiel Wachkoma nach Unfall, das sind ja wirklich Schicksalsschläge, die kommen von heute auf morgen wirklich ungeplant. Aber es gibt auch Eltern, die erfahren während der Schwangerschaft, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wenn die dann schon ganz früh sich an uns wenden, kann man diesen Prozess so gut begleiten und stärken und dann auch wirklich diesen gemeinsamen Weg miteinander gehen. Und das wäre unser großer Wunsch. Und wenn das Leben eben tatsächlich dann die Zitronen auswirft und ein Schicksalsschlag von heute auf morgen kommt, dann ist es auch gut zu wissen, dass man bei uns eben auch Unterstützung bekommen kann. Hm. In Form von praktischer, aber auch von, ich sag mal, seelischer Stabilität.
Frau Moske, das ist total schön, wie Sie es erklären. Ich frage mich, wenn ich Ihnen zuhöre, warum braucht es Nestwärme e.V. eigentlich, wenn wir doch ein Gesundheitswesen haben? Sind Sie sowas wie die Ausputzerin des Gesundheitswesens?
Also wir selbst empfinden uns nicht als Ausputzer. Und warum braucht es Nestwärme? Weil es eine Lücke im Gesetz gab oder gibt. Das bedeutet, dass Kinder in der Pflegeversicherung vor 20 Jahren überhaupt gar nicht berücksichtigt wurden. Und die Einstellung, man mag sagen, zu Recht, da war, dass Eltern sich um ihre Kinder kümmern. Und das tun sie auch. Und das tun sie mit einer eben aufopfernden Liebe. Und zwar so, dass lieber die Eltern zugrunde gehen, als dass sie irgendetwas an Schaden, also sie wehren jeden Schaden von ihren Kindern ab. Und genau das, diese große Liebe und Fürsorge bringt diese Eltern an den Rand der Gesellschaft, weil sie nicht mehr am Leben teilhaben können. Und da möchten wir mithelfen.
Wie ordnen Sie das ein? Wie bewerten Sie das? Gibt es Kategorisierungen? Müssen Sie auch Nein sagen, weil dann Eltern doch noch nicht in so einer schwierigen, schlimmen Phase sind, dass sie ihre Unterstützung in Anspruch nehmen können?
Also wissen Sie, Herr Schreil, heute, in der heutigen Zeit, treibt uns was ganz anderes Schlimmes um. Das ist der Fachkräftemangel. Wir waren nie gewöhnt, Nein zu sagen. Wir haben jedes Elternteil unterstützt. Wir haben alle Ressourcen, die wir zur Verfügung hatten, umgesetzt, um für diese Eltern da zu sein. Wir sind so traurig, dass wir mit unseren eigenen Ressourcen in der also durch den Fachkräftemangel vielen Eltern gar nicht mehr diese Hilfe geben können, die sie brauchen in der direkten Unterstützung. Also wenn hier eine Kinderkrankenschwester oder eine Krankenschwester zuhört und Lust hat, in einem richtig tollen Team mitzuarbeiten, wir freuen uns.
Wie sie zusammen können, das können Sie uns vielleicht gleich noch beschreiben. Petra Moske ist uns aus Trier zugeschaltet, wo sie vor über 20 Jahren den Verein Nestwärme gegründet hat. Sie hilft Familien mit schwer kranken und behinderten Kindern. Frau Moske, warum? Warum machen Sie das?
Ach, das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil wir, Frau Schuh und ich, selbst erlebt haben, wie die Situation sich anfühlt, wenn Kinder krank sind. Wir hatten im Kollegenkreis zwei KollegInnen, die kranke und behinderte Kinder bekommen haben. Dann haben wir das hautnah miterlebt. Und Elisabeth Schuh und ich, wir kennen uns ja schon über 35 Jahre und wir haben ganz früher soziale Dienste für Erwachsene aufgebaut und haben dann mit diesem Fachwissen ganz schnell gemerkt, oh, da fehlt aber was für die Kinder. Und dann haben wir das für Kinder ebenso aufgebaut, weil eben wir diese Kollegen gesehen haben, die so Not hatten und die so lost in space im Prinzip waren, die nicht wussten, wo sie sich hinwenden sollen. Und das war der Anfang der Nestwärme im praktischen Sinne, also für Dienstleistungen für Eltern.
Um das mal zu erklären, Elisabeth Schuh und Sie haben vor über 20 Jahren Nestwärme e.V. gemeinsam gegründet. Und wenn ich Ihnen zuhöre, waren Sie also auch Kolleginnen in einer Firma? Oder wo sind Sie sich vor die Füße gefallen?
Ah ja, wir haben beide zusammen schon mal Aufbauarbeit geleistet für eine christliche Hilfsorganisation und haben uns da kennen und lieben gelernt. Und seitdem gehen wir gemeinsame Wege und haben dann im Jahr 2003 uns mit Nestwärme selbstständig gemacht. Also selbstständig heißt, wir haben dann die Verantwortung übernommen und haben daraus ein Sozialunternehmen geschaffen, um noch schlagkräftiger für die Familien da zu sein und uns auch ausschließlich darauf zu konzentrieren.
So also ist Nestwärme e.V. entstanden. Wie entstand Ihr Wille zu helfen? Können Sie das festmachen, wenn Sie so über Ihre Schultern in die Kindheit gucken? Wann ist das entstanden?
Also ein bisschen glaube ich, dass ich schon immer auch als Mädchen, als Jugendliche erfahren habe, was es bedeutet, wenn man anders ist. Sei es durch seine Art anders ist, sei es durch eine Haltung oder durch Gedanken und kenne das Gefühl, auch nicht Teil von etwas zu sein. Und durch den Kontakt mit den Kollegen habe auch ich gespürt, was das bedeutet. Und dann habe ich das wieder abrufen können, dieses Gefühl. Und auch in meinem Leben gibt es Schicksalsschläge und Ereignisse, die mich haben ins Bodenlose fallen lassen. Und ich kenne dieses Gefühl, ich weiß, was das heißt. Und ich weiß auch, was dann gebraucht wird, nämlich eine Hand, die da ist, mit Gefühl. Das brauchen Menschen, wenn sie schwach sind, wenn sie verletzlich sind.
Lassen Sie diese Hand zu? Lassen Sie sich selbst auch helfen?
Ja, das habe ich gelernt, das zu tun. Also ich persönlich, ja, das fällt mir auch nicht immer leicht. Ja, ja.
Wenn wir von Nestwärme sprechen, wir haben vorhin mal so, oder ich habe mal definiert, an was ich da so denke, an diese Umarmung, an die Nähe, an Geborgenheit. Hatten Sie ein Zuhause, eine Kindheit mit Nestwärme?
Ja, ich habe ganz sicher von meinen Eltern Nestwärme erfahren. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und meine Eltern gehören zu der Nachkriegsgeneration, selbst mit vielen Entbehrungen groß geworden. Und wenn man als Erwachsener oder als Kind nicht mit Nestwärme aufwächst, dann kann man sozusagen die Nestwärme, die Kinder wirklich brauchen, vielleicht nicht so im Sinne der Bindung weitergeben, weil Nestwärme heißt ja auch ganz viel Bindung. Und meine Eltern, ich habe die besten Eltern, die das Beste gegeben haben, was sie zu diesem Zeitpunkt geben konnten. Und ich hätte wahrscheinlich als Kind etwas anderes gebraucht, aber dieses hat mir es auch möglich gemacht, als Erwachsene oder als Jugendliche oder, sage ich mal, als erwachsene Frau, das in eine Stärke umzuwandeln. Und das habe ich getan.
Das heißt, da also ist dieses Gen entstanden, anderen Menschen in die Augen zu gucken und ihnen irgendwie vertrauensvoll beizubringen, was ihre Kinder brauchen?
Ja, und nicht in dem Sinne, ich helfe dir, sondern ich mache ein Angebot und sage, ich kann verstehen, wenn du mir sagst, was du brauchst. Mhm. Und wenn und das ist ja die große Herausforderung, dass ganz viele gar nicht wissen, was sie brauchen können, sondern erst darüber nachdenken müssen. Und dabei helfen wir auch. Also zu schauen, was brauche ich als Person eigentlich, nicht was brauche ich als Familie. Das ist ganz schnell geklärt. Also auf der rein sachlichen Ebene, was braucht eine Familie, die ein beeinträchtigtes oder schwerkrankes Kind hat, die braucht erstmal Entlastung und Unterstützung. Daneben gibt es aber noch die Rolle der Person, die Mutter, die Frau, die Freundin, die braucht aber auch etwas. Und das herauszufinden, was braucht die Frau, der Mann, neben dem, dass sie ihre Aufgabe jeden Tag stemmen, das ist ja für uns wichtig.
Wie hat Ihre Familie, wie haben Ihre Eltern Sie in diesem Wunsch unterstützt, anderen zu helfen?
Da waren meine Eltern immer, immer an meiner Seite. Auch das geht wirklich so weit, dass meine beiden Eltern sich auch bei Nestwärme ganz stark engagieren. Sehr stark. Also meine Mutter, die lebt im Saarland, die hat dort das Nest im Saarland aufgebaut und geleitet. Mein Vater lebt in der Pfalz, der hat sich eingeschaltet, hat beim Radteam mitgewirkt, hat uns mit Spenden unterstützt oder tut es heute noch und ist Sicherheitsingenieur und berät uns auch sozusagen in Sicherheitsfragen. Also meine beiden Eltern, da stehen sie geschlossen hinter mir.
Aber offensichtlich nicht mehr geschlossen zusammen, wenn ich das jetzt richtig höre. Sind Sie ein Trennungskind?
Ja, ich bin ein Trennungskind, was natürlich auch zu meiner Biografie und zu meinem Erlebten gehört. Und aus diesem habe ich auch lernen dürfen müssen, das Beste zu machen und mein Leben zu gestalten.
Hm. Darf ich fragen, wie Ihre eigene Familie aussieht?
Ja, das dürfen Sie und es ist mir leider auch nicht gelungen.
Aber Sie können drüber
ja,
schmunzeln.
Das wollte ich gerade sagen. Ja, es ist mir auch nicht gelungen. Und was ich wirklich gut hingekriegt habe, ist, dass ich eine sehr, sehr gute Bindung zu meiner Tochter habe. Und dadurch, dass ich eben auch bestimmte, ich sag mal, Entbehrungen hört sich jetzt krass an, aber sag ich mal, diese Bedürfnisse nicht so als Kind formulieren konnte, weiß ich das und konnte bei meiner Tochter da, hoffe ich jetzt, wenn sie zuhört, wird sie hoffentlich nicken. Also konnte ich das, ja, und da bin ich wirklich stolz drauf, sehr gut als alleinerziehende Mama umsetzen.
Also weniger Autorität, sondern eher Freundschaft?
Ja, Freundschaft möchte ich es auch nicht bezeichnen, weil das ist ja nicht gut, wenn Mütter und Töchter sozusagen Freundschaften haben. Also meine Tochter soll schon ihre eigenen Freundschaften haben, wie ich meine, aber freundschaftlich zugewandt und mütterlich. Ich bin sehr mütterlich. Ja, ich bin wirklich nicht wie eine Löwenmama, aber das Kind ist das größte Geschenk in meinem Leben und so sehe ich es auch. Und ich bin dankbar, dass ich sie begleiten darf. Ich sehe sie für mich ist das eine Begleitung. Wissen Sie, es ist dieser Dank, dass ich sie habe, ist einfach von so großem Wert.
Das klingt nach sehr viel Wärme. Petra Moske ist eine der Gründerinnen des Vereins Nestwärme e.V. Frau Moske, wenn Sie das, was Sie da heute leiten, mit dem vergleichen, was Sie 1999 an den Start bekommen haben, was fällt Ihnen auf? Wie unterscheidet sich das heute von damals?
Ach, das ist eine gute Frage. Ich habe sofort ein Bild. Also,
dann erzählen Sie es uns. Wie sieht dieses Bild aus?
Also wir haben früher sehr viel unbewusst praktische Hilfe geleistet. Das tun wir heute auch bewusster. Mhm. Aber wir haben heute unsere große Mission erkannt. Also wir haben sozusagen aus dieser praktischen Nestwärme unsere Vision geschärft und eine Mission draus gemacht. Und unsere Mission ist, dass wir daran glauben, dass jedes Kind und seine Familie in der Gesellschaft seinen Platz haben muss und haben darf, auch wenn es anders ist. also diese Andersartigkeit, dass sie einen Platz in unserer Gesellschaft hat. Das ist unsere Mission.
Und genau daran habe ich gedacht, als ich mir diese Frage für Sie ausdachte, ob im Jahr 1999 der gesellschaftliche Anspruch an so eine Situation ein ganz anderer war.
Ja, 1999 war unser beider Aufgabe, praktisch zu helfen. Und erst im Laufe der Jahre sind wir ja auch als Menschen in dieser Arbeit geschliffen worden. Auch wir haben in diesen 20 Jahren schöne Dinge und auch wirklich schlimme Dinge erleben dürfen, jeder auf seine Weise. Und das hat uns geschliffen, das hat uns verändert, das hat uns weicher gemacht, das hat uns nochmal globaler auf die Idee gucken lassen. Also wir sind heute wirklich an einem Punkt, wo wir eine gesellschaftliche Mission miterfüllen und wir uns auch als Gesellschaftsgestalter sehen und nicht mehr nur als, also nur in Anführungszeichen, als praktischer Organisator von Hilfe. Das tun wir auch noch. Wir haben halt heute auch andere Ressourcen. Also wir haben heute auch andere Möglichkeiten, im Guten wie im Schlechten. Was uns wirklich bedrückt, ist der Fachkräftemangel. Aber ansonsten durch die ganze Entwicklung haben wir ja auch viel mehr Möglichkeiten, Menschen für uns zu gewinnen und zum Mitmachen zu begeistern. Denn wir möchten dieses Nest ja mit der Gesellschaft auch gestalten. Das ist ja eine Idee von Petra und Elisabeth. Aber was nutzt eine Idee, wenn niemand mitmacht? Und das ist das, was uns bis heute berührt und auch motiviert.
Wer darf denn mitmachen? Wie wählen Sie das aus? Also wenn jetzt Frauen, Männer zuhören, die sagen, diese Frau Moske, was sie da erzählt, das kommt von Herzen und ich möchte ihr gern helfen. Wie kommt man denn zu Ihnen und wie bestimmen Sie, wer was machen kann?
Also bei uns ist es wirklich möglich, sich in ganz verschiedenen Bereichen zu engagieren. Jetzt kommt ein Aber. Wenn es möglich ist, dass Sie sich darauf einlassen können, dass wir gemeinsam herausfinden, wo Ihr Platz am besten ist. Und das ist tatsächlich auch wichtig, denn das Helfen ist das eine, aber wir möchten vermeiden, dass jemand sich in seiner Hilfe verausgabt oder auch, ich sag mal, Hilfe nur zu seiner Eigenheilung braucht. Also das ist uns ganz wichtig, dass wir auf Augenhöhe miteinander diesen Weg gemeinsam gehen.
Also es braucht Menschen, die genügend Energie in ihrem Akku haben, um etwas davon abgeben zu können, ohne selbst auf der Strecke zu bleiben.
Genau, und die auch wissen, was Selbstverantwortung bedeutet. Also die auch für sich selbst gut sorgen können, die das nicht an uns abgeben und dann irgendwann traurig sind, weil wir an einer Stelle ihre Bedürfnisse, die sie vielleicht nicht formulieren konnten, erfüllt haben.
Wie wichtig, Frau Moske, ist es, Sie machen das jetzt 2 Jahrzehnte, sich immer wieder neu zu hinterfragen und zu entwickeln? Ich kann mir gut vorstellen, so wie die Zeit gerannt ist, also wenn wir auf unsere Gesellschaft gucken, wie sich Wirtschaft, wie sich Digitalisierung, wie sich alles verändert hat, inwieweit müssen Sie sich bewegen?
Sehr viel. Und dadurch, dass wir ein flexibles und agiles Sozialunternehmen sind und da auch bis heute wirklich Wert drauf legen, Hierarchien flach zu halten, kollaborativ zu arbeiten. Wir waren ja schon immer gewöhnt, über die Grenzen von Trier zu arbeiten. Da war noch kein Corona, da hatten wir schon damals noch mit Skype mit unseren Außennestern kommuniziert. Das ist für uns nichts Neues, aber uns hat die Corona-Situation wirklich auch in die Lage versetzt, dass wir viel mehr Familien und Menschen erreichen konnten mit unseren Angeboten und dadurch diese Idee noch viel mehr Menschen zugänglich machen. Einmal zu den Familien, aber auch den Menschen, die uns unterstützen und mitmachen. Und das ist das Schöne daran. Also wir sind immer noch neugierig und offen und lernen. Lernen ist eines unserer Haltungen und Werte, neugierig und lernen und das Ganze mit ganz viel Humor.
Das hört man zwischen den Zeilen bei Ihnen auch immer wieder raus, dass Sie ein Mensch sind, der sehr gern auch sehr herzhaft lacht.
Ja, also ich und auch alle unsere Mitwirkenden, Wirkende, also wir lachen furchtbar, hätte ich jetzt bald gesagt, wir lachen wirklich alle so gerne. Und das ist auch eine tragende Säule in unserem Programm.
Sagt Petra Moske vom Verein Nestwärme im Deutschlandfunk Kultur. Frau Moske, wie wichtig ist das, auch auf die eigene Seelenpflege zu achten?
Ja, Humor ist wirklich eine ganz tragende Säule in unserem Nest, denn wir beschäftigen uns ja jetzt auch seit ein paar Jahren, wir haben ja eine Nestwärme-Akademie gegründet, beschäftigen wir uns mit diesem wunderbaren, etwas sperrigen Begriff Resilienz. Mhm. Und Resilienz oder Salutogenese, das ist die Lehre, wie Menschen unter schweren Herausforderungen trotzdem gesund bleiben können und nicht krank werden. Also die seelische Widerstandsfähigkeit, die ein Mensch braucht, damit er mit den Krisen gut umgehen kann.
Die ist ja jetzt gerade ganz besonders wichtig in den letzten knapp 2 Jahren. Corona-Pandemiebedingungen und diese Resilienz hören wir ja schon bei gesunden Menschen.
Ja, das stimmt. Wir haben das auch schon alles sozusagen durchgeführt, als es Corona noch nicht gab. Und deswegen sind wir relativ gut und stark durch die Corona-Pandemie, also mit unserer eigenen Belastung, sind wir gut durchgekommen. Hm. Weil wir uns da seit wirklich 7 Jahren ein Expertenwissen angeeignet haben, dass wir wussten, welche Tools brauchen wir, damit wir stark bleiben und nicht verzweifeln. Denn auch wir hatten Existenzängste. Wir hatten teilweise Mitarbeiter in Kurzarbeit. Wir hatten Angst vor der Krankheit. Wir machten uns Sorge um die Eltern. Also auch auf uns sind ja eine Menge Dinge eingeprasselt, aber wir waren uns bewusst, dass wir so mit unserem Wissen da gut durchkommen.
Sind Ihnen Helferinnen und Helfer abhanden gekommen in dieser Pandemie, eben weil auch diese Angst vor der Infektion da war?
Ja, also das hat tatsächlich auch bei uns zu Irritationen geführt. Auch Menschen sind aus Angst zu Hause geblieben und sind auch Ehrenamtliche abgesprungen, die mit diesem Weg der Digitalisierung nicht mehr umgehen wollten, die schon älter waren und gesagt haben, wir möchten das nicht. Aber daraus ist auch wieder ein neues Projekt entstanden, um das einfach, das nennt sich Freudenmomente, und wir haben diese Chance ja nutzen können, jetzt hybrid zu denken. Das war ja vorher unmöglich. Hm. Für uns ist das wirklich ein Gewinn, dass wir jetzt hybrid arbeiten dürfen.
Was sind denn Freudenmomente?
Das sind die Momente, die wir Menschen möglich machen, die wir aber gemeinsam sozusagen erleben. Also wir nennen das Projekt deswegen so, weil wir nicht für andere einen Freudenmoment organisieren, sondern weil wir diesen Freudenmoment gemeinsam mit der Familie erleben und beide dazu beitragen, dass sie tolle Momente haben, die sie erfüllen und das Gefühl von Glück erleben. Also nicht der Helfer hilft dem armen anderen, sondern wir haben es geschafft, dass es eine gegenseitige Wertschätzung und Augenhöhe gibt.
Hm. Frau Moske, wenn ich Ihnen zuhöre, Sie reden über diese speziellen Zeiten. Sie reden darüber, dass Ihnen auch Helferinnen und Helfer abgesprungen sind, dass es ein Kraftakt ist, sich auf diese Pandemiebedingungen einzulassen. Und trotzdem kriegen Sie immer wieder diesen Aber-Satz hin. Und dann haben Sie wieder dieses Lächeln im Gesicht, das man auch im Radio hören und sehen kann. Woher nehmen Sie denn diese Energie? Bringen Sie es uns bei? Weil viele von uns hängen gerade in diesem emotionalen Loch.
Also ich würde mich ja sehr freuen, wenn Sie sich bei unserer Nestwärme-Akademie anmelden, denn da trainieren wir und lernen wir das. Und zwar mit genau der gleichen Freude, wie Sie es jetzt auch erleben. Ja, also dieses bei uns gibt es diesen Satz, geht nicht, gibt es nicht, weil es gibt immer eine Möglichkeit, etwas zu tun oder zu verändern. Und ich hatte ja kurz gesagt, dass ich mich oder wir uns mit der Salutogenese und Resilienz sehr, sehr lange beschäftigen. Und es gibt so Leuchttürme aus der Wissenschaft in diesem Bereich. Das ist einmal Emmy Werner mit ihrer Studie auf Kauai Und es gibt diesen wunderbaren Menschen Viktor Frankl, der als Psychologe in einem KZ überlebt hat. Und dessen Buch heißt Und trotzdem Ja zum Leben sagen. Und wenn Sie das Buch gelesen haben, dann wissen Sie, dass es immer weitergeht. Es geht immer weiter. Und auch wenn es schwer ist, ich will gar nicht sagen, dass es immer leicht im Leben ist und auch bei uns nicht, aber es geht weiter. Und wenn Sie eine gute Gemeinschaft haben und ein gutes Netzwerk und in der Lage sind, um Hilfe zu bitten, Hilfe zuzulassen, über sich selbst hinauszuwachsen, etwas über sich selbst zu erfahren, dann wird da Menschen, es sei denn, sie sind psychisch krank, das ist wirklich nochmal was anderes, aber da werden Menschen gut durchkommen. Und wenn sie eine Sinnhaftigkeit in ihrem Leben haben, dann ist das das größte Geschenk, was sie haben.
Frau Muske, Sie sind Mitte 50. Ich habe es ganz schnell gesagt.
Gott sei Dank.
Bei diesem Leid um Sie so drumherum, das, was wir besprochen haben in der letzten knappen Stunde, jeden Tag sich damit zu beschäftigen. Sie haben gerade schon die Akademie angesprochen, aber wie sehen diese kleinen Verweilmomente für Sie selber aus?
Ja, ich gehe viel in die Natur. Ich habe 2 Hunde und liebe das Wandern, aber natürlich auch andere Dinge, die zum Leben dazugehören, nämlich Freunde und meine kleine Familie. Das ist so, ja. Musik ist ein ganz großes Lebenselixier für mich.
Was hören Sie für Musik?
Alles. Ich bin da wirklich, also ich sage ja über mich selbst, ich bin Diversity Managerin. Ich liebe die Vielfalt und das drückt sich auch in der Musik aus.
Mhm. Diese Geschichte mit dem Abschalten funktioniert oder haben Sie das Handy immer auf Vibration irgendwie in der Hosentasche oder griffbereit?
Oh, müssen Sie jetzt das Handy ansprechen?
Weil das war jetzt so eine knappe Stunde. War das passé bei Ihnen und bei mir? Fällt Ihnen das schwer?
Nein, nein, nein. Das fällt mir wirklich nicht schwer, aber eine Stunde ist auch schon gut. Nee, also nachts ist es ja auch aus und ich habe es auch auf lautlos gestellt und das kann ich schon. Aber ein Tag, das ist das ist für mich ein bisschen mein Handy, das Tor zur Welt.
Petra Moske, eine der Gründerinnen des Vereins Nestwärme e.V. Wer helfen will, kann helfen. Den Kontakt kriegt man ganz einfach über die Homepage. Frau Moske, ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie noch ganz, ganz viele Familien quasi in den Arm nehmen können und diese gewisse, wie haben wir es vorhin gesagt, diese gewisse Temperatur, wie hieß sie gleich?
Die Mindesttemperatur.
Dass Sie diese Mindesttemperatur noch ganz häufig herstellen können. Herzlichen Dank, alles Gute. Grüße nach Trier.
Vielen Dank, lieber Herr Schreil, an Sie auch und eine gute Weihnachtszeit für Sie alle.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.